1976 kommt ein verrückter Cousin rüber aus Los Angeles, bringt Skateboards mit. 1976. Dann fahren wir damit in Bleche, in dem Dorf, wo ich aufgewachsen bin, rum und hatten die Dorfjugend aber nach 5 Minuten an der Hacke. Und meine Eltern und der verrückte Cousin sagten, Mensch, das scheint ja gut zu gehen, lass uns eine Skateboardfirma machen. Dann haben die erste Skateboardfirma Deutschlands gegründet, Californian Products. Man lernt ja eigentlich nur, wenn man Mist gebaut hat. Ne? Also wenn alles läuft. Ne? Das kennst du von den First-Time-Foundern, die einen tollen Exit machen und sagen, wow, das war aber easy. Den zweiten kriegen die nie hin, ne? Weil die haben einfach unterwegs nichts gelernt. Ne? Von dieser Aufregungsökonomie hin zu einem Narrativ, was ein positives Zukunftsbild vermittelt, ist die kerngesellschaftliche Aufgabe, die wir haben.
Hallo und herzlich willkommen zu Inspiration Gap, der Podcast rund um Business, Impact und Innovation. Ich bin Sarah, Sozialunternehmerin.
Und ich bin Lubomila, GreenTech-Gründerin.
Wir werfen ein Spotlight auf all die Menschen, die schon heute am laufenden Band gute Nachrichten produzieren.
Wir sprechen mit den spektakulärsten Gästen, die Deutschland zu bieten hat.
Ready for some positive vibes?
Werbung.
Große Veränderungen beginnen mit Menschen, die mutig vorangehen, nämlich euch. Und damit eure Ideen Wirklichkeit werden, braucht ihr die richtigen Werkzeuge. Odoo, die Management-Software aus Belgien, begleitet diese erste Staffel als exklusiver Partner. Und das aus gutem Grund. Weil die All-in-One-Plattform macht euch frei fürs Wesentliche, nämlich euer Business oder Projekt voranzutreiben. Odoo funktioniert wie so ein Cockpit. Es bündelt Anwendungen von Rechnungsstellung bis CRM, von Lieferkette bis HR und macht euch produktiv, effizient und ready to scale. Hallo und herzlich willkommen bei The Inspiration Gap. Heute haben wir Rafael Laguna de la Vera zu Gast. Gründungsdirektor der Sprint, Visionär, Unternehmer, Autor und ja, auch mein allererster Chef. Rafael, schön, dass du da bist.
Oh, danke. Das wusste ich noch gar nicht, Sarah. Es tut mir leid.
Was für Einführung. Wir freuen uns so sehr, dass wir heute sprechen können. Du führst heute die wohl ungewöhnlichste Agentur des Deutschen Bundes, die Bundesagentur für Sprunginnovationen. Bevor wir weiter auf dich und diese Agentur schauen, erklär uns doch mal, was eine Sprunginnovation ist.
Ja, die deutsche Sprache ist ja irgendwie cool. Man kann lauter Substantive aneinander nageln und hat ein neues Wort. Und so ist das auch. Eine Sprung, ne, etwas von der höheren Weite und Höhe als das, was man unter normalen Innovationen versteht. Ich versuche es immer so darzustellen, dass ich sage, das unterteilt eine Welt in ein Nachher und ein Vorher. Wir alle erleben das und wir können sagen, okay, vor dem Handy, ne, vor dem Internet, ne, die meisten von uns sind alt genug dafür, aber auch vor dem Computer, vor dem Auto, ne, vor dem Fahrrad, ne, vor dem Zahnarzt, ne, mit den schönen Geräten, kann man sich's besser vorstellen. Das sind Dinge, wir definieren es natürlich so, Dinge, die unser Leben besser machen, die Welt besser machen, die auch Probleme, die vielleicht durch Technologie auch in die Welt kommen, wieder wegschaffen, ne, und lösen. Ich glaube, dass wir mit Technik und Wissenschaft praktisch alle unsere zumindest Probleme lösen können, die nicht psychologischer Natur sind, dann hat man noch eine andere Aufgabe, nämlich das Ganze in die Gesellschaft zu bringen. Darüber haben Sarah und ich ja auch viel gesprochen. Also eine Sprunginnovation ist etwas, was man merkt, was auch Wohlstand schafft. Wir leben dieses tolle Leben, was wir leben dürfen, deshalb, weil es sehr, sehr viele Sprunginnovationen in unserer Vergangenheit gab.
Kannst du mal vielleicht 2, 3 Beispiele machen für unsere Zuhörerinnen, so deiner Lieblingssprunginnovationen?
Also Liebling, ich habe 2 Lieblinge, die haben wir aber noch nicht so ganz. Das eine ist grüne Energie im Überschuss überall verfügbar. Das würde verdammt viele Probleme lösen. Und das andere, da sage ich mal, das ist der Vater der Sprunginnovation, die Mutter ist Bildung, ne, die wir dann doch bitte mal ins 21. Jahrhundert bringen, ne, um die Leute mitzunehmen und weitere Sprunginnovationen zu bekommen, aber auch glückliche Menschen, die alle dafür sorgen, dass wir hier auf unserer Kugel noch lange und glücklich weiterleben können, gehabt haben. Also ich bin ein Computermensch, ein Computernerd. Ne, als ich 1974 aus der DDR kam, und die Dinger, die Mikroelektronik zum ersten Mal gesehen habe, dann auch in die USA kam, hat mich das natürlich angefixt. Ich wusste nicht, was daraus für eine Industrie entsteht. Heute geht nichts mehr ohne. Wenn man dann zurückgeht und feststellt, das basiert ja wiederum, ne, auf Sprunginnovationen aus der Vergangenheit. Und wenn man sich damit beschäftigt und das dann nach vorne schaut, also was wir jetzt zum Beispiel mit KI erleben, das ist seit 80 Jahren in der Mache, ne, wird das versucht. Ich habe mehrere KI-Sommer und Winter mitbekommen und jetzt geht es plötzlich ab. Das sind so Sachen, die mich absolut faszinieren. Das liegt natürlich so ein bisschen an meinen persönlichen Sachen. Wenn ich in die Sprint reinschaue, wir haben, glaube ich, 250 Projekte oder sowas in der Mache, finanziert, unterstützt, inkubiert und sowas. Also irgendwie, da bin ich in jedes verliebt. Da gibt es kein Lieblingskind, die sind alle toll.
Ja, mega cool. Also welche ganzen Projekte wir bei der Sprint noch fördern, gehen wir später nochmal rein. Ich würde gerne mal wissen, so eine Agentur, um Sprunginnovationen zu fördern und dann auch noch vom Bund, also vom deutschen Staat. Also meine erste Intuition, als ich es erstmal gehört habe, war so really, also dem Staat traut man ja eigentlich nicht zu, Innovationen zu machen, Sprung schon gar nicht und dann noch irgendwie Agentur, da denkt man doch erstmal, das kann ja nur schief gehen.
Ja, genau. Ich würde sagen.
Also warum braucht's das?
Ja, das ist, also erstmal warum braucht's und warum will ich, kleine Anekdote, als das losging mit der Sprint, hat mal irgendjemand zu mir gesagt, Bundesagentur für Sprunginnovation, das klingt so ähnlich wie Ministry of Silly Walks, wie bei Monty Python. Da habe ich gesagt, ja, stimmt. Ne? Wir sind auch noch eine Behörde seit dem Sprintfreiheitsgesetz. Das ist schon ein bisschen irre. Also wenn man mal in die Geschichte der Sprunginnovation reinschaut, dann stellt man fest, dass eigentlich der Staat immer seine Finger im Spiel hatte. Also die großen Dinge in Deutschland war es die Gründerzeit 1871, als wir die chemische Industrie, Pharmaindustrie, Automobil- und Maschinenbauindustrie erfunden haben. Ne? Als wir Wissenschaft in die Welt gebracht haben, daraus Wirtschaftsleistung und Wohlstand erzeugt haben, wovon wir ja heute noch leben, ist ein gutes Beispiel. Da hat das Deutsche Kaiserreich richtig viel Geld auf den Tisch gelegt und es den Hypos, so wie wir sie liebevoll nennen, ermöglicht, diese Industrien zu bauen. Die schaffen Wohlstand. Ne, Wohlstand schafft Freiheit. Freiheit schafft Demokratie. Ne? Also das ist so eine Kette, die wir ja heute noch genießen dürfen und wo wir ja heute sehen, das ist so ein ganz klein wenig kritisch. Dass der deutsche Staat vor mittlerweile 6 Jahren beschlossen hat, dass man das wieder besser machen muss, diese Translation aus der Wissenschaft in die Wirtschaft und zum Wohle des Volkes, ist eine sehr gute Idee, denn das haben wir nicht mehr konsequent betrieben. Natürlich muss so eine Agentur ein bisschen anders arbeiten als Staat normalerweise arbeitet. Man muss also vielleicht ein bisschen schneller sein und ein bisschen nahbarer sein.
Hoffentlich.
Ja. Ein bisschen mehr Vertrauen in die Hypos haben. Das haben wir ja nicht. Wir versuchen ja durch möglichst viele Regulierungen so eine Entscheidungsdiffusion zu bauen, dass niemand mehr irgendwas entscheiden muss und auch wenn nichts verantwortlich ist. Wir dürfen scheitern, das steht sogar im Gesetz. Ne? Das finde ich ziemlich cool. Wir wollen nicht scheitern. Aber wenn man große.
Das ist in sich eine Revolution, ja.
Ja, das war der andere Joke, den ich immer mache. Ne? Die erste Sprunginnovation der Agentur für Sprunginnovation ist die Agentur für Sprunginnovation. Das ist schon so. Ne? Also da hat der Staat sich mal wirklich was getraut. Wir müssen natürlich diese Freiheit weiter ausbauen und auch ständig verteidigen, ne? Weil sie natürlich ein bisschen quer hängt in der klassischen Staatsdenke. Das versuchen wir einfach durch Leistung zu machen, indem wir zeigen, wie es geht. Also indem wir zum Beispiel zeigen, dass von Einreichung in einer Challenge bis Geld auf dem Konto dauert es 14 Tage. Zeigt mir mal irgendein anderes staatliches Programm auf der Welt, was das kann. Aber für Innovationen ist es wichtig, schnell zu sein. Dass wir Vertrauen den Leuten entgegenbringen und sagen, wir glauben, dass ihr das könnt, jetzt macht mal. Und sie nicht mit kleinteiliger Kontrolle und Micromanagement in die Knie zwingen, so wie das ja heutzutage häufig der Fall ist. Wir schauen dann aber auf die Leistung, auf die Ergebnisse. Und wenn die Ergebnisse nicht kommen, dann hören wir Projekte auch auf. Weil wir müssen am Ende Ergebnisse produzieren. Also das ist schon sehr anders, glaube ich, als Behörden im Allgemeinen arbeiten.
Vielleicht gehen wir ein bisschen tiefer in dem Thema Freiheit. Also du hast jetzt gesagt, Sprint ist anders als klassische Behörden. Mehr Freiheit, ich verstehe auch mehr Risiko, mehr Neugier. Wie unterscheidet sich euer Auftrag von dem, was wir sonst aus deutscher Innovationspolitik kennen?
Vor allen Dingen.
Und was seid ihr genau?
Was sind wir genau? Ja, genau.
Was seid ihr? Seid ihr ein Investor? Seid ihr eine staatliche Behörde? Ja. Seid ihr Innovationsgeldgeber? So, was sind Challenges?
Genau, ja, okay. Das erkläre ich gerne. Wir durften uns ja selber entwickeln und wir haben natürlich auf das Innovationsökosystem geschaut, auf die Wissenschaftsfinanzierung geschaut, auf die Industrie geschaut, wie sie arbeitet und überlegt, was können wir anders machen? Denn das System hat sich ein bisschen ausgelaufen von 1871, hat lange gehalten, 150 Jahre oder was das ist, nicht ganz, ne? Kann man ja sagen, war schon sehr erfolgreich, aber irgendwie die letzten Sprunginnovationen der letzten 80 Jahre haben meistens nicht mehr in Deutschland oder Europa stattgefunden oder sind zumindest dort nicht industrialisiert worden, mit wenigen Ausnahmen. Also funktioniert irgendwas nicht. Also müssen wir was anders machen. Wenn wir es nicht anders machen, dann wird auch nichts anders. So, das war das Erste. Das Zweite ist, welche Möglichkeiten haben wir und welche müssen wir uns selber schaffen, damit wir Instrumente bauen können, die eben das System von einem Micromanagement-Misstrauenssystem, und so würde ich die heutigen Fördersysteme beschreiben, mit einem unheimlich bürokratischen Overhead und sehr geringer Agilität, sehr geringer Anpassungsfähigkeit an Veränderungen, die ja in Wissenschaft und Innovation natürlich sind. Man weiß nicht, was die nächsten 5 Jahre passiert. Wenn man das wüsste, wäre es wahrscheinlich keine Innovation mehr. Ne? Aber so sind unsere Systeme. Du musst in den Antrag reinschreiben, was du die nächsten 3 oder 5 Jahre machst. Das ist verrückt. Woher soll ich das denn wissen? Und wenn ich sage, ich glaube X und stelle dann fest, nee, X ist nicht richtig, aber Y, dann müssen wir das auch zulassen. Geht auch nicht in den heutigen Systemen. Wir haben sehr wenig Durchlässigkeit zwischen Politik, Wissenschaft und Wirtschaft. Das sind alles geschlossene Systeme geworden. Wird ganz wenig Leuten, die da zwischendrin hin und her wandeln. Ich meine, Sarah, du hast es zumindest auch ausprobiert. Ne? It's not so easy. Ne? Also als Unternehmerin.
Deswegen bin ich ja bei euch gelandet.
Ja, das war auch genau richtig. Ne? Du hast auch den Zweisprung gemacht, ne? als Entrepreneurin dann in dem Ministerium. Ne? Und das ist genau, wo wir dazwischen sitzen. Also haben wir gesagt, wir müssen von diesem Misstrauens-Micromanagement-System weg in ein ergebnisorientiertes Vertrauenssystem, welches Risiken eingeht. So, und wenn man Risiken eingeht, dann scheitert man auch mal, kann nicht alles klappen. Wenn man aber genug ausprobiert, wird einiges klappen. Das heißt, wir verschwenden auch kein Geld. Das ist eine Portfoliostrategie. Und das ist der erste Anker. Wir sagen, es gibt so viel tolle Innovatorinnen und Innovatoren, diese radikalen NeudenkerInnen, die du gerade eingangs erwähnt hast. Wir müssen denen einfach die Freiheit geben, sich da zu entfalten und schauen, was da rauskommt. Mit Challenges machen wir das Top-Down. Dort geben wir eine große Frage der Zeit vor, die wir gerne gelöst sehen würden. Zum Beispiel, erste war ein Breitband-antiviraler Wirkstoff 2021, ne, wo wir alle in Corona gesessen haben. Wenn wir eine Pille gehabt hätten, die Viren killt, dann wäre das alles kein Problem gewesen. Und die ganzen Folgen, also nicht nur die finanziellen, sondern auch die menschlichen Schicksale, wären so nicht passiert. Ist eine große Frage der Zeit. Viele ExpertInnen haben gesagt, es geht nicht. Ne, Viren verändern sich ständig und so weiter. Wir haben gesagt, naja, schauen wir mal. Und dann geben wir diesen Call raus. Ein paar Wochen, 6 Wochen oder so. Wir kriegen natürlich immer in den letzten 5 Minuten alle Einreichungen. Ist etwas nerve-wracking. Wir haben eine sehr fachlich divers besetzte externe Jury plus einen Innovation Manager bei der Sprint, die das sichten innerhalb von 14 Tagen, 2 Tage Pitch-Day. Am Ende des 2. Tags kriegen alle Teams Bescheid. Dann können die einen kleinen Vertrag unterschreiben, der ist gerade mal 20 Seiten, die erste Rechnung schicken, Geld kriegen. Das dauert heute nur noch 14 Tage, dieser ganze Prozess. Und dann können die losarbeiten. Wir unterstützen die dann mit Leuten, die wir ihnen beistellen, mit Komplettierung ihrer Teams, weil häufig, wenn du aus der Wissenschaft kommst, hast du halt vom Kaufmännischen keine Ahnung und was ist Vertrieb und wie gründe ich eine Firma. Aber es gibt Leute, Co-Founder, deswegen haben wir extra ein Programm dafür, die sagen, ich war schon mal erfolgreich, habe eine Firma aufgebaut, meistens verkauft, habe zwar keine Idee, aber echt Ahnung. Ne? Und wenn man die dann zusammenbringt mit den Teams, führt das dazu, dass die im Verlauf dieser Challenges dann auch sich ausgründen, wenn sie noch in Instituten sitzen. Wir haben dann Pitch-Days, wir haben Austauschtage, ne, Challenge-Days nennen wir die, wo die voreinander pitchen und nach einer Zeit, einem Jahr oder so, kommen die wieder und zeigen der Jury, was sie gemacht haben. Und dort werden dann in der Regel 40% rausgenommen und 60% dürfen weitermachen. So, dass wir diesen Wettbewerbsgedanken über die ganze Zeit aufrechterhalten. Die übrig bleiben, kriegen in der Regel mehr Geld, ne, noch mehr Coaching und weiter geht's. Und das machen wir dann meistens nochmal so, dass wir so 3 Zyklen haben. Das erzeugt ein unheimliches Tempo. Da wir ihnen Geld geben, was sie frei einsetzen dürfen für das, was auch immer sie machen wollen. Also wir beschränken die nicht, was sie mit dem Geld machen dürfen, wie das heute in Förderprogrammen ja häufig der Fall ist. Tun die die richtigen Dinge. Wir vertrauen ihnen, dass sie das tun. Und ob es richtig war, sehen wir an den Ergebnissen. Das zweite ist Projektfinanzierung. Du kannst jederzeit bei uns dein Projekt einreichen. Es muss ein Projekt sein und nicht nur eine Idee. Also da sollte man schon mal ein bisschen dran gearbeitet haben. Es sollte keine Grundlagenforschung sein, denn die ist ganz gut finanziert. Jetzt schreien wahrscheinlich viele im Äther, aber doch, ne, wir geben verdammt viel Geld aus in Deutschland und Europa dafür im Vergleich zu allen anderen Ländern. Es muss irgendwo da sein, wo man es in der Wissenschaftsfinanzierung nicht mehr finanziert bekommt, aber wo man noch nicht da ist, wo man es privatwirtschaftlich komplett finanziert bekommt. Das nennen wir das Tal des Todes. ne, besonders von Deep Tech, ne, Dingen, aber auch von sozialen Innovationen muss man manchmal einen ganz schönen langen Atem haben, ne, bis das Ganze sich selber trägt, in welcher Form auch immer. Und dieses Tal des Todes zu überbrücken, das machen wir mit verschiedenen Finanzierungsinstrumenten. Am Anfang sind das Zuwendungen, ne, die man nicht zurückzahlen muss. Und irgendwo weiter hinten fangen wir an, mit den privaten Investoren und den strategischen Investoren Co. zu finanzieren. Und können da richtig viel Geld auf die Straße bringen. Ich glaube, unser teuerstes Projekt ist 90 Millionen. Es fängt üblicherweise mit einem Validierungsauftrag an. Da können wir bis zu 200.000 Euro relativ schnell rausgeben. Wieder um Time to Money, ne, kurz zu kriegen, dass die Teams schnell weiterarbeiten können. Und alles zwischendurch, bis es halt soweit ist oder bis wir feststellen, es wird nichts. Und wir das Projekt dann entsprechend abbrechen. Diesen Mix aus staatlichen Zuwendungsinstrumenten, die auch natürlich sehr schlank sind, und privatwirtschaftlichen Instrumenten, wo wir kofinanzieren können, das kann so keine Agentur in der Welt. Da sind wir absolut außergewöhnlich. Die Leute, die das steuern, sind die Innovation Manager, wie Sarah. Die haben große Freiheit, sich in ihre Themen zu schnappen und diese umzusetzen. Die entscheiden auch, welche Teams was kriegen und wie wir weitermachen. Wir entscheiden im Board intern in der Sprint, welche Projekte wir machen. Wir werden zwar noch überwacht, rechtlich überwacht, dass wir keinen Unsinn machen, aber was wir machen, was wir inhaltlich tun, ist einzig unsere Entscheidung. Das ist eine Freiheit, die haben auch nicht viele. Wir werden also sehr wenig politisch beeinflusst, auch wenn wir eine Agentur des Bundes sind, was auch sehr ungewöhnlich ist. Wir haben einen halb industriell-wissenschaftlich und halb ministeriell und parlamentisch besetzten Aufsichtsrat. Der Vorsitzende, der Peter Leibinger, kommt aus der Industrie, der ist jetzt auch BDI-Chef. Da zeigt man, dass wir industrienah sind. Und genau diese Translation oder diesen Kreislauf zwischen den drei Systemen, die ich eben erwähnt habe, wieder anschmeißen können. Na, und drittens, last but not least, dadurch, dass wir solche tollen Fachmenschen haben, sowohl in der Sprint als auch in dem Netzwerk der ExpertInnen um uns herum, können wir uns natürlich sehr intensiv mit Strategien zu bestimmten Themen beschäftigen, denn das machen wir zu wenig. Man kann das in China sehen, die sagen, ich mache jetzt hier China 2050 oder sowas zu irgendeinem Thema. Das machen wir in Deutschland und Europa nicht aus irgendeinem Grund. So, wenn wir uns dann zum Beispiel mit Sprint Society beschäftigen, was Sarah macht, oder mit Kernfusion oder mit Chipfertigung oder sowas, dann schreiben wir eine Strategie, dann malen wir die ganze Landkarte und sagen, wo müssen wir denn rein, damit das Gesamtbild funktioniert. Und das teilen wir dann natürlich auch häufig mit den Stakeholdern draußen, sind also irgendwie sowas wie ein Think Tank mit Geld, ne, mit eigener Kohle, ne, was ganz praktisch ist, weil wir dann eben die Programme schon selber anschmeißen können, ne, ohne dass wir da große politische Dinge in Bewegung setzen. Aber die setzen wir auch in Bewegung. Der Chips Act, ne, der sehr viel Geld bewegt hat, viele Milliarden, den haben wir mitgeschrieben. Die Fusionsstrategie, die jetzt in die Umsetzung kommt, die haben wir mitgeschrieben und so weiter.
Ja, also irgendwo an der Schnittstelle zwischen Wirtschaft und Politik, irgendwie politischer als ein VC mit sozialen und ökologischen Zielen und Problemen lösen, aber deutlich unternehmerischer als die Politik. Du hast gerade gesagt, ihr habt Geld. Wie viel Geld habt ihr denn? Und die zweite Frage wäre noch so, es gibt ja auch ausländische Vorbilder zur Sprint. Vielleicht kannst du da noch mal einen Satz zu sagen.
Ja, das kann ich gut zusammenbinden. Also wir sind ja Ende 2019 gegründet, 2020 habe ich halbtags angefangen und dann musste ich erstmal durch die Hölle, ne, damit wir das irgendwie in die Gänge kriegen. Wir haben dann der Aufsichtsrat hat sich Ende 2020 firmiert und Anfang 2021 haben wir angefangen, in Projekte zu investieren und die erste Challenge gemacht. Also gibt es uns jetzt operativ 4 Jahre, kannst du sagen. Also das ist also noch nicht so viel. Trotzdem konnten wir unser Budget von null, wir waren ja ein Startup mit nichts sozusagen, auf dieses Jahr 2025 auf circa es werden wahrscheinlich 320, 330 Millionen dieses Jahr. Das weiß man leider nie so genau. Damit es uns nicht langweilig wird, wissen wir häufig erst am Ende des Jahres, wie viel Geld wir in dem Jahr haben, was läuft. Das ist nochmal eine besondere Herausforderung für Innovationsfinanzierung. Aber ich meine, wir wollen es ja auch nicht, dass es zu leicht ist, um Gottes Willen. Das ist verdammt viel Geld, das ist Steuergeld, was wir dieses Jahr in die Teams reinbringen. Wir sind relativ schlank dafür aufgestellt. Wir sind in der Kernsprint 80 Leute, die das ganze Geschäft machen. Um uns herum gibt es natürlich sehr, sehr viele Leute, die uns auch häufig pro bono unterstützen, weil sie halt von der Sache, die wir tun, überzeugt sind. Deswegen haben wir auch diese Schlagkraft, ne, mit dem ExpertInnen-Netzwerk von bestimmt 400 tollen Menschen um uns herum, die wir herbeiziehen können, wenn wir sie brauchen und die dann auch kommen. Das funktioniert gut. Wir gehen davon aus, dass unser Budget stark aufwächst weiter, weil wir jetzt weiß nicht, 2.500 Projekte gesehen haben, 13 Challenges gemacht, 250 Teams finanziert haben. Wir sind evaluiert worden. Der Bundesrechnungshof hat uns geprüft. Wir haben also Stempel, Siegel abgeheftet in den Ordnern. Alles super. Deswegen glauben wir, dass die Politik vor allen Dingen, von der, die ja entscheiden muss, wo das Geld hingeht, sieht, hier ist das Geld richtig angewendet. Im Vergleich zu unseren Vorbildern, die zwar anders arbeiten als wir, weil wir in einem anderen Raum agieren, zum Beispiel die ARPA, die 1958 parallel zur NASA in den USA gegründet wurde, die haben alleine als eigene eine Agentur, die heißt mittlerweile DARPA, weil sie halt Dual-Use Defense viel macht, die haben 4 Milliarden Dollar pro Jahr. Dann gibt es aber noch die ARPA Energy und die ARPA Health und noch so ein paar andere. Da muss man sagen, da sind wir noch weit hinterher. Unsere Ambition ist es, auch deutlich über die Milliarde mit der Sprint zu kommen.
Werbung.
Heute geht es um etwas, das wirklich jeden Unternehmer betrifft, die Rechnungsstellung. Und ja, auch da hat unser Partner Odoo eine richtig smarte Lösung.
Mit der Rechnungsstellung-App von Odoo kannst du in wenigen Sekunden professionelle Rechnungen erstellen und verschicken. Komplett digital.
Das geht super einfach. Du wählst deine Kunden, fügst Produkte und Dienstleistungen hinzu, gibst Zahlungsbedingungen und Währung an und klickst auf Senden.
Und das Beste, du kannst alles direkt per E-Mail verschicken und behältst im sogenannten Chatter den Überblick über alle Nachrichten, Notizen, Aktivitäten rund um die Rechnung.
Richtig hilfreich ist auch, dass du Gutschriften verwalten und Lieferantensrechnungen integrieren kannst. Alles in einem Ort.
Wer mag, kann außerdem das Layout seiner Rechnungen anpassen. Logo, Design, Mehrwertsteuer-ID, alles individuell.
Außerdem kannst du über Odoo ganz einfach Online-Zahlungen empfangen, über Stripe, PayPal, Adyen und viele mehr.
Und das alles gibt's mit der ersten Anwendung lebenslang kostenlos, inklusive Hosting und Support.
Wenn du mehr willst, kannst du auf alle Apps zugreifen ab 19,90 pro Monat.
Schnell, sicher, gesetzeskonform und so einfach wie noch nie.
Mehr Infos findet ihr in der Folgenbeschreibung. Und jetzt zurück zum Gespräch.
Werbung Ende.
Ich habe gelernt, dass es gibt eigentlich 20 Leute, Innovationsmanager, du hast das auch gesagt, die selbst alle Gründer, Gründerinnen sind. Wie suchst du die aus?
Ja, all das. Also es ist schon so, erstmal kann sich jeder auch bei uns bewerben. Also wenn sie oder er denkt, sie wäre ein guter Innovation Manager, dann her damit. Also so sind auch manche zu uns gekommen. Einfach info@sprint.org und zack. Sarah hat es erlebt, wie das passiert ist, dass andere Innovation Manager und ich und meine Kollegin Berit natürlich mit diesen Menschen reden und wir dann miteinander reden, was wir denn so glauben, ob es passt. Viele kommen natürlich auch übers Netzwerk und das nehmen wir uns auch raus, dass wir sagen, nee, wenn uns da jemand einfällt oder uns jemand anspricht, dann schauen wir uns das an. Du hast die Parameter schon ganz gut beschrieben. Das sind halt selber Hypos, die High Potentials, die wir auch in unseren Projekten immer sehen. Da legen wir großen Wert drauf, dass da Menschen und Teams sind, wo wir sagen, Mensch, die brennen für die Sache. Die haben Biss, die wollen Wirkung erzeugen. Die haben eine Vision in ihren Fachgebieten, wo sie hinwollen und verstehen auch, sich sicher in der Welt zu bewegen, was häufig dazu führt, dass es Leute sind, die irgendwo aus der Wissenschaft rausgegründet, Firma gemacht, verkauft, manche auch schon mehr als genug Kohle gemacht und so, die jetzt sagen, so jetzt will ich endlich mal die wirklich heißen Dinger anpacken und da ist die Sprint die Schokoladenfabrik. Da kannst du das machen. Und ich weiß nicht, Sarah, wir haben uns, glaube ich, im Ministerium kennengelernt in seiner Zeit. Und wir waren uns dann schnell einig, wie wir die Welt so sehen und was man machen muss. Und natürlich muss man auch das Glück haben, solche Leute überhaupt gewinnen zu können. Das ist, ich meine, jeder inklusive Sarah und die anderen 19, die haben genug Optionen, was sie im Leben machen können. Bei uns wirst du auch nicht reich, das ist auch doof. Es ist halt nicht zum Geld verdienen. Also wir können Innovation ManagerInnen gut bezahlen, aber die können meistens draußen viel, viel mehr Geld verdienen. Aber deswegen sind sie nicht bei uns. Und das sind alles so Parameter und Punkte, das merkst du schnell, ob das passt.
Vielleicht gehen wir dann zurück an den Anfang, weil jetzt klingt alles positiv, aber ich bin ganz sicher, dass am Anfang war es ein bisschen unterschiedlich. Gab es eigentlich Geld vom Anfang an? Gab es wirklich eine so gut definierte Struktur? Oder war der Weg ein bisschen länger?
Nee, das war alles super, als wir kamen. Also, es ist ja auch meine erste Bundesagentur, die ich gegründet habe. Davor war ich halt selber Entrepreneur, Unternehmer, Investor und all sowas. Mit einer hohen Selbstwirksamkeit. Was für ein Apparat man sich dann begibt, das lernt man dann halt, wenn man es tut. Ne? Und es ist wie so oft mit einer gehörigen Portion Naivität. Gott sei Dank, weil sonst hätte ich es wahrscheinlich nicht gemacht, ne? Wenn ich den ganzen Kram vorher gesehen hätte. Man hat sich sehr viele Gedanken gemacht, wie eine Sprint aussehen soll. Es gab einen Kabinettsbeschluss aus der Regierung Merkel. Den habe ich gelesen, der war super. Eine sehr, 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 sehr freie Sprint. Dann ist es aber 2 Jahre durch die ministeriellen Mühlen gedreht worden. Und als ich dann nochmal richtig drauf geguckt habe, habe ich festgestellt, hatte ich den Vertrag leider schon unterschrieben. Das ist ganz anders. Die haben jetzt überall Ketten angelegt und haben aus uns eine klassische Behörde machen wollen, ne, weil kein Risiko. Oh Gott, man kann doch nicht so viele Freiheiten geben und mehrjähriges Budget auf keinen Fall. Befreiung von der Bundeshaushaltsordnung, nee. Befreiung vom Besserstellungsverbot, nee. Ne, die sollen mal schön nach TVÖD bezahlen, das wird alles prima. Und wenn wir dann Großprojekte finanzieren, dann sollen wir eine 100% Tochter GmbH der Sprint gründen. Und dann sollen wir da die Unternehmer einstellen und die sollen da rumunternehmern. In der VEB Innovation haben wir das liebevoll genannt. Ne? Dass das nicht so eine tolle Idee war, war offensichtlich. Und dann begann auch schon parallel der Kampf, diese Ketten wieder abzulegen. Der hat bis Ende 2023 gedauert, also schlanke 4 Jahre insgesamt. Mir war das nach 2 Wochen klar, also im Januar 2020, dass das so nicht geht. Wir haben Gott sei Dank unterwegs dann das Challenge-Format entwickelt, ne, weil es gab dann doch was in der Europäischen Kommission namens Pre-Commercial Procurement, was man sehr flexibel zum Einsatz bringen kann. Und das machen wir bis heute. Und jetzt machen es uns alle nach. Ne? Das ist gut. Ne? Das sind wir auch froh, dass das uns alle nachmachen, weil es ein tolles Verfahren ist. Wir haben den Validierungsauftrag erfunden, wo wir schnell bis 200.000 Euro unterschwellig, heißt das, vergeben können. Also Worte lernt man dann. Und parallel das Freiheitsgesetz, welches uns jetzt ermöglicht, diesen ganzen Strauß von Finanzierungsinstrumenten, den ich eingangs genannt habe, inklusive der Kofinanzierung mit Privatwirtschaft, ihn für uns selber zu entwickeln. Wir müssen es immer noch mit dem Finanzministerium abstimmen, aber das hat super funktioniert. Deswegen haben wir nach dem Freiheitsgesetz Anfang 2024 relativ schnell damit anfangen können, diese Tools zum Einsatz zu bringen. Wir hängen immer noch am jährlichen Haushalt. Das ist keine Ahnung, auf wie man das beschreiben soll, auf einer zitternden Eisplatte rumtanzen, würde ich sagen. Das ist nicht so einfach. Da würden wir uns wünschen, dass wir dann eine mehrjährige Sicherheit kriegen, wie andere Innovationsagenturen und wie jeder Unternehmer das braucht. Ich meine, wenn du immer nur eine Runrate von 3 Monaten hast in deinem Startup, das ist irgendwann nerve-wracking. Ne? Also irgendwann willst du mal 2 Jahre weit gucken können oder so. Das können wir häufig nicht. Ne? Und das macht es nicht unbedingt leichter. Aber ich glaube, dass auch diese Dinge wir noch lösen werden.
Und wie kam es dann zum Freiheitsgesetz? Erklär uns dann mal, was ist das und wie schwer war es, das durchzusetzen?
Also durchsetzen können wir ja gar nichts, ne? Das ist Politik, ne? Also da muss man vorsichtige Sprache wählen. Wir konnten relativ gut darlegen und hatten großes politisches Backing, warum die Sprint-Konstruktion, wie ich sie vorgefunden habe, so nicht endgültig funktionieren kann. Wir haben sie erstaunlich gut in die Gänge gekriegt, aber das erfüllt nicht den Anspruch der Sprint. So, das hat Angela Merkel schon erkannt, aber konnte es in ihrer restlichen Regierungszeit nicht mehr ändern. Hat mir dann ein paar wertvolle Ratschläge gegeben, wie wir so ein Gesetz motivieren, was dann schließlich zu einem sogenannten Referentenentwurf aus dem Forschungsministerium geführt hat, der dann durch unglaublich viele Gespräche geht. Und die haben dann wirklich dann nochmal 2,5 Jahre gedauert. Ne? Da redet also nicht nur das Parlament, wie man meinen sollte, mit, weil da muss ein Gesetz beschlossen werden. Und natürlich ist das eine Verhandlung in der Politik, was in der Koalition immer auch ganz lustig ist. Aber nein, auch der Bundesrat, sprich die Länder, die Industrieverbände, Gesellschaftsverbände, also Tod und Teufel. Demokratie halt, ne? So Demokratie ist hart. Ne? Also da wäre ich gern mal Diktator gewesen, hätte gesagt, so jetzt bin ich. Aber nee, hat man mir nicht vergönnt und deswegen mussten wir da durch. Am Ende ist es ein gutes Gesetz geworden. Die Ironie ist, dass das Gesetz uns von Gesetzen befreit. Ne? Also wir haben irgendwie, eigentlich ist es ein Negativgesetz oder sowas. Das konnte nur passieren, weil wir als Reallabor gesehen wurden. Ne? Diese Freiheiten, die hätten gerne viele. Ne, und viele kratzen da immer noch an der Fensterscheibe und sagen wir auch, dass das erstmal so nicht gemacht wurde, kann ich politisch verstehen, weil dieser Freiheitsgrad, den wir bekommen haben, ist so ungewöhnlich. Und für viele, die halt lange im System sind, absolut, also auch bis heute, absolut eigentlich nicht tragbar, ne? Dass man einer Bundesagentur so viele Freiheiten gibt. Nun haben wir aber gezeigt, und wie gesagt, es ist ja auch gestempelt worden, dass wir das sehr gewissenhaft machen. Auch der Bundesrechnungshof hat uns ja geprüft und keinen Unsinn bauen und dass da gute Ergebnisse dabei rauskommen und dass jetzt andere Länder gerne auch eine Sprint hätten und andere Organisationen in Deutschland gerne die Freiheiten der Sprint hätten, damit sie endlich auch so arbeiten dürfen. Wie gesagt, verstehe ich total gut. Das muss man sich natürlich auch erarbeiten und man muss die Fähigkeit dafür haben. Wir sind jetzt 80 tolle Leute, die alle so ticken. Das ist auch eine Kultur, die man haben muss. Und das ist nicht die klassische Behördenkultur, wie man relativ schnell merkt, wenn man mit uns zu tun kriegt. Also, dass ein Gesetz so lange braucht, ist in der Natur der Demokratie. Da machst du eigentlich nichts. Ne? Das ist auch manchmal dann halt ein Nachteil, weil man nicht so auf der Hacke dann irgendwas machen kann. Aber ich glaube, hier hat Demokratie auch gezeigt, dass sie funktioniert, dass sie sagt, okay, wir haben uns vielleicht hier systemisch in der Ecke gewirtschaftet, wo wir auch mal raus müssen wieder, ne, damit wir Dinge anders machen können. Und ich hoffe, dass wir weiterhin so erfolgreich arbeiten können, wie wir das gemacht haben, damit andere auch diese Freiheiten bekommen. Denn da gibt es noch ein bisschen mehr Entfesselung, die mal notwendig ist.
Ja, also ihr habt da natürlich eine Wahnsinns- oder eine Kultur aufgebaut, in die ich jetzt auch mit reingewachsen bin. Wie du sagst, erstmal, dass da überhaupt so viele Gründer und Gründerinnen sich committed haben zu starten, ist, glaube ich, auch schon mal spricht für euch, das aufzubauen. Und das in der Bundesagentur ist absolut nicht selbstverständlich. Und natürlich das durch die Politik durchzuboxen, dass man dann auch sozusagen befreit wird von der Bürokratie. Ich habe selber mitbekommen, war ja in der Zeit im Bundes BMBF, also Bildung und Forschung, wie es damals noch hieß, und habe mitbekommen, wie ihr gekämpft habt, dieses Gesetz mit durchzuschieben und wie viele Leute das auch durchaus nicht ganz glücklich damit waren und mit den Freiheiten und so weiter. Aber es ist natürlich einfach jetzt ein Riesenerfolg, dass es soweit ist. Und ich glaube, jetzt ist die Sprint auch wirklich entfesselt. Du hast gerade so diesen Spagat angesprochen zwischen, du bist ja eigentlich selber Unternehmer und da kann man ja selber entscheiden und so ein bisschen, wie auch immer, Diktator ist ein hartes Wort, aber du kannst auf jeden Fall selber machen und in der Demokratie funktioniert es ein bisschen anders. Das ist natürlich auch das Schöne, aber so, wie erlebst du denn den Spagat zwischen ich will eigentlich selber machen und auf der anderen Seite irgendwie demokratisch muss es ja auch zugehen?
Als überzeugter Demokrat muss man, glaube ich, einfach auch in Kauf nehmen, dass das System so ist, wie es ist. Ne? Und es ist ja auch gut, denn wir sollen ja das Gute für Bürgerinnen und Bürger machen, wir sollen die Gesellschaft vertreten. Ne? Und die wird da halt repräsentiert. Dass da einige Repräsentanten Dinge von sich geben, die uns nicht in den Kram passen, das gehört zum Geschäft sozusagen. Das ist das, was Politik macht, daraus Kompromisse zu bilden, die dann umsetzbar sind. Unser Sprintfreiheitsgesetz, als es in das Parlament ging, hat erstens die damals in der Opposition befindliche CDU dafür gestimmt. Natürlich hat die Regierungskoalition dafür gestimmt. Und AfD und Linke haben sich enthalten. Also mit dem Wahlverhalten hätten wir das Grundgesetz ändern können. Und das war schon große Klasse. Also man kann sehen, dieses Thema eint dann doch schon die Leute. Und ich muss auch sagen, wie immer in Systemen, du findest Leute, die wirklich gut sind. Und wir hätten das Freiheitsgesetz niemals durchbekommen, wenn da nicht eine Handvoll Leuten so für uns gekämpft hätte im Parlament und in den Verhandlungen zwischen den Fraktionen, um das da auf die Straße zu bringen. Ich nenne jetzt mal keine Namen, aber ich glaube, die zuhören, wissen, wer es ist, ne? Wenn man sich da ein bisschen mit beschäftigt und auch die es gemacht haben, wissen, wen ich meine. Das ist großartig gewesen und diesen Support haben wir durch alle Regierungen durchgespürt. Also glaube ich schon, dass es geht, dass man, ich sage mal, trotz der Dinge, die wir eigentlich in der Politik erleben, es werden ja immer nur die Streits sozusagen in die Presse getragen, ne, weil die natürlich viel mehr Aufmerksamkeit erzeugen, aber es kann in dem Prozess auch Einigkeit erzeugt werden. Dass das so lange dauert, ist Wahnsinn. Jetzt ist es aber anders. Ne? Jetzt haben wir ja das Gesetz und wenn das Gesetz mal steht, dann ist es so. Ne? So, und jetzt haben wir eine Governance, in der wir sehr frei arbeiten können. Und das nimmt uns so schnell keiner mehr weg. Das heißt, der Prozess ist zwar lang, aber die Wirkung ist auch nachhaltig von dem, was man da macht. Und das ist eine gute Grundlage.
Mit 16 hast du eine Softwarefirma gegründet, später Open Exchange, Exit gemacht. Wie hat alles angefangen? Was hat dich geprägt?
Ich glaube, das fängt ja immer mit der Herkunft an, ne? Also wo wird man reingeboren? Ne? Da kann man Glück oder Pech haben, wie wir wissen. Ich glaube, ich hatte Glück. Ich meine, ich bin in der DDR geboren, in Leipzig, hinter der Mauer. Und habe in einer kleinen Stadt im Süden von Leipzig, in Pegau, meine ersten 10 Jahre verbracht. So mein Elternhaus und die Familie, in der ich lebte, war aber nicht so ganz normal. Ne? Vater Spanier, Mutter halbe Holländerin, halbe Deutsche. Die holländische, meine Urgroßmutter, ihre Großmutter, hatte in zweiter Ehe in Sachsen aus Pegau geheiratet, der eine kleine Maschinenfabrik immer noch hatte. Der wurde nicht enteignet, weil die schnell auf die holländische Großmutter überschrieben hatten. Dann konnten sie sie nicht mehr enteignen, also waren die selbstständig. Und meine Eltern waren freiberufliche Dolmetscher und Übersetzer, ne, weil viel Zusammenarbeit mit Kuba war. Da gab es genug zu tun. Also immer, wenn Fidel Castro rüberkam und Team, dann waren die weg für 2 Wochen und erlebten natürlich auch was. Ne, und haben von dem Onkel von Bayer Leverkusen die Arbeit rübergeschoben bekommen auf, sagen wir mal, dubiose Art und Weise und auch ein paar Westmark verdient, die man brauchte, wenn man was Vernünftiges kaufen wollte. Das war für mich erstens eine glückliche Zeit und zweitens war das Unnormale, was ich hier beschreibe, für mich natürlich normal als Kind. So, dann irgendwann, dann starb mein deutscher Urgroßvater, ohne dass ich ihn je gesehen hätte, was meine Mutter so wütend gemacht hat, dass sie gesagt hat, dass wir hier nicht reisen dürfen, dass wir die Kinder, wir kannten die ganze spanische Familie nicht, deswegen rede ich bis heute kein Spanisch, was eine Katastrophe ist, ne? Was mich echt fertig macht, muss mal irgendwann 3 Monate Urlaub nehmen in Spanien. Das hat dazu geführt, dass wir es irgendwie geschafft haben, da auszureisen. Also zweite verrückte Geschichte. Dann machst du eine Zeitreise in der DDR 74 und Westdeutschland 74, das war schon ein sehr großer Unterschied. Kam dann zu einer Tante ins Sauerland, was dann wieder ganz was Besonderes ist und habe die zweiten 10 Jahre meine Teenagerzeit im Sauerland zugebracht, was ganz schön wild war, weil die Polizei hat sich da selten hin verirrt, ne, ins Kaff. Ne.
Und noch die Märzplakate gesehen, ja, damals.
Ja, genau. Ja, genau, auch Sauerländer. Ne. Es gibt schon erfolgreiche Sauerländer. Ne. Die sind auch irgendwie in Ordnung. Die sind sehr, sehr erdverbunden. Ne. Die sind gute Unternehmer. Ne. Da herrscht ein toller Mittelstand. Ne. Ich habe mich da, es war super, ich konnte mir mit 12 mein erstes Mofa unter den Hintern tun. Das hat gar keinen gekümmert, weil man konnte im Wald rumbrettern. Da kam ich dann auf diese Mikroelektronik, ne, wo es in der DDR keinen Zugang gab. Meine Eltern waren weiter Dolmetscher und Übersetzer. Irgendwann, 2 Jahre später, 76, kommt ein verrückter Cousin rüber aus Los Angeles, bringt Skateboards mit, 1976, 2 Stück. Dann fahren wir damit in Bleche, in dem Dorf, wo ich aufgewachsen bin, rum und hatten die Dorfjugend aber nach 5 Minuten an der Hacke. Und meine Eltern und der verrückte Cousin, der auch noch Alpha hieß, ne, also wieder Außerirdische, sagten, Mensch, das scheint ja gut zu gehen, lass uns eine Skateboard-Firma machen. Dann haben die erste Skateboard-Firma Deutschlands gegründet, Californian Products.
Wow.
Ja, ja, das war noch vor den ganzen Skateboard-Helden. Ja, sehr geil. Und ich weil es keine Skateboarder in Deutschland gab, war ich sogar mal deutscher Vizemeister in meiner Altersgruppe, weil es nur noch 2 andere gab. Aber das hat sich dann später schnell erledigt. Ich bin dann auch als Schüler, habe ich die Demos gefahren auf den Sportmessen, so Spoga und Intersport und wie die alle heißen. Und bin da irgendwie auch wieder ganz normal in so ein verrücktes Environment rein. Die Skateboard-Firma hat nachher übrigens pleite gemacht, auch das habe ich erlebt, ne, wie das aussieht als Unternehmer, wenn du mal vor die Pumpe läufst. Ne. Bin aber auch dann schnell oft nach Amerika, zum verrückten Cousin nach L.A., habe dann dort die Computerszene mitgekriegt. Ne. Habe im OPAM Bookstore in North Hollywood kofferweise Bücher gekauft, weil es sie ja gar nicht gab. Ne. Da gab es auch noch kein Internet. Habe dann CompuServe und die ganzen Vorgänger vom Internet kennengelernt, habe Leute kennengelernt, manche davon kennt jeder mittlerweile, weil die Weltkonzerne da begründet haben, aber damals waren es halt irgendwelche Nerds und Dudes, ne, die man da getroffen hat bei irgendwelchen Meetups. Und bin aber immer nach Deutschland zurückgekehrt, weil ich das europäische humanistische Fundament in den USA vermisst habe. Ne, dass wir auf uns aufpassen gegenseitig, ne, dass es hier keinem schlecht gehen soll. Dort ist es so, mehr jeder für sich, ne, und gegen alle so ungefähr. Ne. Und wenn du durchkommst, bist du der Held oder die Heldin. Und wenn du scheiterst, bist du im Eimer. Ne. Dann liegst du auf der Market Street, mit Market Street in San Francisco und hast halt Pech gehabt. Ne. Das hat dazu geführt, dass ich nie ganz raus bin und mich eigentlich unter widrigen Umständen, dann kam meine erste Firma, Elephant Software hieß die übrigens, mit 16. Dann habe ich Zivildienst gemacht, ein Kino gemacht, dann in die nächste D-Computer, dann in die übernächste Mikado und die konnten wir dann 1995 verkaufen, da war ich gerade mal 31, an Amerikaner. Die haben mich dann nach Harvard geschickt, weil mein Informatikstudium in Dortmund hat genau 3 Wochen gedauert, bis ich gesagt habe, not for me. Das ist irgendwie, das ist mir zu viel Mathematik und zu wenig Computer. Ich will eigentlich Computer. Dann habe ich da ein paar Jahre in dem Konzern gearbeitet und als sie mich dann zum Vorstand machen wollen, habe ich gekündigt, zur großen Überraschung von denen. Das war 1999. Erstens, weil Kinder und zweitens, weil ich mal irgendwie einen klaren Kopf brauchte. Ne? Also das ging ja so da durch. Und das war dann so die erste Phase der Besinnung. Das Ergebnis von der Phase war unter anderem auch, dass ich dann Venture Capitalist geworden bin, aber trotzdem parallel die Open Exchange, die du erwähnt hast, gegründet habe und die entwickelt habe. Habe dort Open Source intensiv kennengelernt. Das erste Investment war die SUSE Linux AG nach der Bubble, wo alle Firmen starben. Und habe gedacht, Mensch, dass die ganze Digitalisierungsindustrie in den USA entsteht, das ist eigentlich tödlich für uns, ne? Weil das ist die Zukunft. Ne? Also Software eats the world, ne? Und wer diese Technologie nicht souverän beherrscht, der hat ein Problem. Und das war dann so ein bisschen meine Mission. Und so bin ich dann in die Gründungskommission der Sprint geraten, weil ich da so auffällig war, glaube ich. Und ohne, dass ich das wollte, ich hatte die Open Exchange, waren 300 Mitarbeitende zu der Zeit und so, da gehst du ja nicht mal so einfach weg. Aber das hat mich so angefixt, dass ich da nicht Nein sagen konnte.
Ja, mega cool. Ich meine, du hast jetzt als erfolgreicher Tech-Unternehmer, warst eigentlich aktiv, warst ja eigentlich total gemacht. Ich meine, ist auch natürlich auch schon mal viel Rückgrat, solche Aufstiegspositionen dann auch später abzulehnen, um sein eigenes Ding zu machen. Also super durch die Eigenständigkeit geprägt. Und dann bist du in dieser Gründungskommission der Sprint und buxierst dich oder wirst irgendwie dort dann selber zum Geschäftsführer, um das Ganze aufzubauen. Also hast dich entschieden, so diesen ganzen politischen Weg mit einzuschlagen. So, warum tut man sich das an und würdest du unseren Zuhörerinnen empfehlen, sich eigentlich das anzutun, in eine Bundesagentur zu gehen, in die Politik zu gehen, etc.? Warum hast du es dir angetan?
Soll ich ehrlich sein? Nee, alles gut.
Ja, doch, ehrlich ist gut.
Also mich getrieben hat die Neugier. Ne? Also wieder raus aus der Comfortzone, jetzt mal in irgendein System, was du echt nicht kennst, aber mit dem Wissen aus den anderen Systemen, welches man halt hat bis dahin, das finde ich total reizvoll. Ne? Es ist einfach voll unboring. Ne? Das ist auf jeden Fall so. Man muss natürlich ein bisschen angstbefreit sein, man muss auch keine Angst vorm Scheitern haben und so. Aber das, als Entrepreneur lernt man das eigentlich, wenn man es lang genug gemacht hat. Ne? Also in die Fresse gibt es immer. Ne? Man lernt eigentlich.
Ein bisschen Masochismus gehört dazu.
Gesunder Masochismus, genau, nicht übertrieben, aber ja, ne? Aber man lernt ja eigentlich nur, wenn man Mist gebaut hat. Ne? Also wenn alles läuft. Ne? Das kennst du von den First-Time-Foundern, die einen tollen Exit machen und sagen, wow, das war aber easy. Den zweiten kriegen die nie hin, ne? Weil die haben einfach unterwegs nichts gelernt. Ne? Es muss schon manchmal ein bisschen steinig sein. Und wenn man dann das Lernen als das eigentliche Abenteuer sieht, ne? Und das Leben als Tanz, ne? Und nicht als Marathon, ne? Also das muss währenddessen Spaß machen, dachte ich mir, das ist mal geil. Ne? Und das zweite ist natürlich die Wirkfähigkeit von jemandem. Wir alle wissen als UnternehmerInnen, man hat eine gewisse Wirkfähigkeit. Ne, als jemand, der so eine Agentur aufbaut, hat man eine wesentlich höhere Wirkfähigkeit. Das hat mich natürlich total gereizt, ne, dass wir endlich mal die richtig großen Dinger anschieben und dass wir da instrumental sind, dass das wirklich überhaupt passieren kann. Ne. Das hat mir das ist mein Grit, ne, wie das jeder haben muss, wenn er irgendwas machen willst. Und das hat auch dazu geführt, dass wir die Sprint dahin bekommen haben. Ne. Und wenn du sowas machst, dann ziehst du halt die Leute, die sowas machen wollen. Ne. Das ist ganz einfach. Ne. Also, Tara, du kennst unsere Kultur. Das sind alles solche Leute. Und dem brauchst du dann immer viel sagen. Ne? Dann kannst du auch skalieren. Ne? Das ist dann nicht, weil du eben nicht micromanagst. Ich hasse Management. Ich hasse Jurfixe. Ne? Das geht mir auf den Keks. Ne? Das ist mit richtiger Leadership. Brauchst du da sehr wenig davon. Sehr, sehr wenig. Ne? Das wird mir zwar oft vorgeworfen, aber ich sage immer, naja, weißt du, the proof is in the pudding. Ne? Dann zeig mir mal irgendwie. Ne? So, dass man das. Als ich in der Gründungskommission saß und sagte, das muss funktionieren, das ist so wichtig. Ne? Und dann haben wir ja das Profil der GründungsdirektorIn geschrieben, viele Diskussionen gehabt und so. Und irgendwann sagt der Gründungskommissionsleiter zu mir, das wird wahnsinnig schwierig, jemanden zu finden. Aber hast du schon mal das Profil gelesen, Raphael? Das bist du. Ne? Ich dachte, nein, nein. Ne? Also erstens komme ich nicht aus der Wissenschaft. Ne? Und zweitens, ich habe keine Zeit. Ne? Und so. Und dann sagt er, ach, weißt du, das ist wie Professor wenn du irgendwo berufen wirst, das liest sich gut im Lebenslauf und du kannst ja die Berufung ablehnen. Das mach doch mal. Dann bin ich aus der Gründungskommission ausgeschieden, habe gepitcht, ne? Also habe mich richtig beworben. Zum ersten Mal in meinem Leben übrigens, Sarah, musste ich meinen Lebenslauf schreiben. Das, warum? Okay, und hab, ja, meine Güte, bin da durchs Assessment Center sozusagen durch und dann kriegte ich einen Anruf. Da saßen die alle zusammen in der Gründungskommission. Ja, also wir haben uns für dich entschieden. Da habe ich gesagt, ja gut, und wer ist Nummer 2 und 3? Ja, die gibt's nicht. Es gibt nur dich. Ich sage, okay, und was passiert jetzt, wenn ich ablehne? Och, ja, das ist nicht schlimm, dann müssen wir halt weiterarbeiten, dann verzögert sich das alles um 2 Jahre. Und das ist deine Schuld. Naja, und dann bin ich zu meinem Aufsichtsrat in der Open Exchange gegangen und habe dafür schlechte Stimmung gesorgt und auch bei den Mitarbeitenden. Hoffe ich zumindest, bei den meisten. Und dann ging das ratzfatz. Und dann stehst du 14 Tage später auf der Bühne. Und dann erlebst du übrigens zum ersten Mal, was das heißt, in so einer öffentlichen Rolle zu sein. Ja, als Unternehmerin interessiert sich ja kaum einer für dich. Ne? Also, da musst du selber dafür sorgen, dass du deine Publicity bekommst. Und ich stehe da mit den beiden Ministern auf der Bühne und es sind 100 Presseleute da. Und nachher in der Fragerunde werden da giftige Pfeile geschossen, die ich noch nicht erlebt habe. Ne? Also wirklich, Junge, dann stehst du plötzlich im kalten Wind. Aber wie gesagt, das war eine Experience. Ne? Das ist, ich kann es nur, um jetzt die Frage endlich zu beantworten, ich kann es nur empfehlen, mal Systeme zu wechseln. Das macht das Leben einfach interessanter.
Wie motivierst du dich weiter? Also du hast so viele wunderschöne Geschichten erzählt, wirklich beeindruckend. Was motiviert dich heute?
Jeden Tag, ne, kommen hier Stories bei uns rein, entweder neue Projekteinreichungen oder jetzt gestern ein Projekt, an dem wir ewig gearbeitet haben, was glaube ich heute oder morgen noch in die Presse kommt, zur Kernfusion, ne, wo wir Industrie, Wissenschaft, die Länder, den Bund zusammengebracht haben, um ein wirklich tolles Projekt zu machen, um aus einer Brache sozusagen Zukunftsindustrien zu schaffen. Aber auch im Kleinen, kleine Erfolge in den Projekten, wo, was weiß ich, irgendeine Validierung funktioniert hat, ne, dass das, was man sich da gedacht hat, auch wirklich kommt. Und davon kriegst du jeden Tag ein paar. So, das ist der Schokoladenfabrikteil. Das ist wirklich so, du setzt dich an einem Schreibtisch und da liegen 4 neue Pralinen. Nicht 20, dann wird einem ja schlecht, wie wir seit Evelyn Hamann wissen. Aber das ist das, was dich jeden Tag nach vorne bringt. Und vor allem, die Dinger sind ja nicht irgendein Quatsch, ne, sondern jedes von denen packt ja eins der großen Fragen unserer Zeit an. Ne, also ob wir jetzt Alzheimer oder Krebs heilen, ne, ob wir eine neue, was Sarah angeht, eine neue Art der Arbeit im Sozialen entwickeln, ne, dass wir das nachhaltiger hinkriegen, dass wir Umwelttechnologien in die Wirtschaftlichkeit bringen, das hast du gesagt vorher, ne, denn nur so sind sie nachhaltig, ne, also dass wir Recyclingverfahren entwickeln, die Rohstoffe günstiger produzieren, als wenn wir sie aus der Erde buddeln, ne, solche Ziele haben wir, das höchste Windrad der Welt bauen wir mit 300 Meter Narbenhöhe, ne, also es ist und so weiter, also da kommst du aus dem Motiviertsein gar nicht mehr raus und das, der andere Teil, ist dann die Galeere, die bremst uns dann wieder, holt uns auf die Erde zurück, weil wir eben dann doch in der Verwaltung stecken und irgendwie sehen müssen, dass wir die Verwaltung hinkriegen, dass wir mit der Politik gut zusammenarbeiten können, die manchmal andere Parameter hat, ne, die nicht immer kompatibel mit unseren sind. Also geht man auch manchmal etwas niedergeschlagen ins Bett, ne, wie so immer. Aber die Quote der Schokoladenseite ist so hoch, dass man das auch aushält.
Ja, also die Chocolate Factory kann ich nur so bestätigen, ist ja auch eine Motivation, warum wir den Podcast machen, weil Lubomila und ich ja auch einfach ständig coole Menschen treffen, die im großen Stil die Welt verändern, tun natürlich mit der Sprint, wie aber auch mit unseren anderen Gästen. Eine wichtige Frage für unsere Zuhörerinnen ist es auch immer, ich bin jetzt kein CEO, ich bin kein Politiker, ich bin kein Tech-Unternehmer, wie kann ich vielleicht für mich wirkfähiger werden, wo soll ich irgendwie starten, hast du da ein paar Tipps?
Ja, am besten direkt im Umfeld. Also ich fange mal einen vorher an. Ich glaube, das Allerwichtigste, was jeder tun kann, ist positive Geschichten zu erzählen, die man selber erlebt hat. Denn wir werden in der jetzigen Aufmerksamkeitsökonomie leider geflutet mit Zeug, was gut klickt. Und das sind in der Regel nicht positive Geschichten. Ich glaube, wir reden uns viel zu schlecht. Viel zu schlecht. Und wenn man sich eine Zukunft schaffen möchte, die man gerne haben möchte, muss man sie sich zuallererst mal vorstellen können. So, wenn man sie sich vorstellen kann, dann muss man anfangen, an der Zukunft zu arbeiten, ne, damit sie auch eintritt. Wir scheitern aber schon beim Vorstellen. Ne, wir haben es ja jetzt geschafft, einer ganzen Generation oder zwei ein negatives Zukunftsbild einzupflanzen. Und daran kann jeder was tun. Ne? Jeder in seinem Umfeld, bei den Freundinnen und Freunden, bei den Kindern, bei der Oma, kann man erstmal anfangen zu sagen, es gibt so viele positive Geschichten. Viele davon findet man auf unserer Website sprint.org. Ne, da muss man das halt einfach lesen. Es gibt tolle, hoffnungsmachende Bücher, die erklären, ne, warum die Welt immer besser wird. Angefangen von Factfulness von Hans Rosling, das empfehle ich jedem. Das einfach mal
ganz
lesen.
Ganz tolles Buch.
Ein ganz tolles Buch. Einfach mal lesen. Und erzählen, den anderen Leuten erzählen, dass es das gibt. Ne? Ich sage immer Zahnarzt, ne? Zahnarzt 2025, Zahnarzt 1825, Zahnarzt 1625. Ne? Dann spürt jeder sofort, ne, was Fortschritt für einen bedeutet. Man kann aus Technologien positive und negative Dinge machen. Man muss sich einfach die positiven Dinge vorstellen können, damit sie dann auch eintreten. Und dann zweitens das Skalieren. Ne? Also jeder Mensch, der sich mit diesen Themen beschäftigt, ne, kann als Multiplikator wirken. In der Schule, in der Uni, man kann als Gastdozent dahin rennen oder man kann sich einfach vor die Schülerinnen und Schüler stellen. Da sind die froh in den Schulen, wenn mal Leute kommen, die da interessante Dinge tun. Man kann natürlich sich engagieren, ne, in Projekten, die im Kleinen Gutes schaffen. Davon gibt es auch mehr als genug. Ne. Also wir haben ja, was unsere freiwilligen Arbeit angeht in der Republik, da sind wir auch super. Da gibt es echt viele Menschen, die das machen. Ne, wir hatten gerade die Kommunalwahl in Köln, wo ich wohne, ne, wie viele Menschen da rumsitzen und die Demokratie am Leben erhalten. Das ist toll und davon muss man einfach mehr machen. Und last but not least, wenn Leute aus dem Umfeld anfangen, dir verrückte, aber spannende Geschichten zu erzählen, was sie machen wollen, dann mach denen Mut. Einfach mal ausprobieren, einfach mal machen, hilft ihnen den Rahmen zu bekommen, gebt ihm vielleicht die ersten 5.000 Euro, wenn er sie übrig hat, ne, damit die ihre Idee mal ausprobieren können und das Ganze bis ins Beliebige skalieren. Wenn man auf dem anderen Ende des Reichtumsspektrums sitzt, hat man natürlich noch ganz andere Möglichkeiten. Gott sei Dank tun das viele, ne, also viele der Family Offices sind ja durchaus in fantastischen Projekten unterwegs. Wir arbeiten mit vielen zusammen in Projekten, wo die auch Finanzierungen mitmachen, die hochriskant sind, ne, die uns aber als Land voranbringen und was die überhaupt nicht mehr tun, um ihren eigenen Wohlstand zu erhöhen, sondern um den Gesamtwohlstand hochzuhalten. Naja, und dann ganz am Schluss politisch. Ne, also Demokratie lebt davon, dass neue Leute reinfließen, ne, und ich glaube, ein Zukunftsbild in die Welt setzen, ne, was das Wahlverhalten in der Republik zukunftssicher macht. Ne, das ist vielleicht die gesellschaftlich wichtigste Aufgabe, die wir haben.
Mhm. Ja, also es gibt einfach verschiedene Flughöhen. Ich habe einen ganz spannenden, ich glaube auf YouTube war es, einen Vortrag von dir gehört. Da sprichst du über das Problem mit dem Problemnarrativ. Kannst du vielleicht da nochmal 2, 3 Sätze sagen und dann auch nochmal, wie du jetzt eigentlich nach vorne auf Deutschlands, auf Europas Zukunft schaust, gerade in den Zeiten?
Ja, also ich glaube, Alan Kay war es, hat mal gesagt, wenn du die Zukunft vorhersagen willst, dann musst du sie machen. Und das ist schon mal Punkt 1. Ne? Wie gesagt, wenn man sich keine gute Zukunft vorstellen kann, dann bricht das alles zusammen. Wir kriegen, wenn wir unser TikTok, Instagram, Facebook anmachen, diese ganze Gülle ins Gesicht. Anders kann ich es nicht beschreiben. Und ich habe jetzt noch nicht mal X erwähnt, ne? Was die Supergülle sozusagen ist. Das Narrativ wird getrieben von Leuten, die unser Gesellschaftssystem zerstören wollen. Das Dumme an diesen digitalen Social-Media-Instrumenten ist, dass sie auch automatisierbar sind von denen, die negativen Narrative reinstreuen wollen. Und ich bin fest davon überzeugt, dass sowas wie Brexit oder wie die jetzige Regierung in den USA nur entstehen konnte, weil es diese Robots gibt. Und die von Akteuren betrieben werden, die sich nicht um das Wohlbefinden der Gesellschaft kümmern, die nicht dieses Interesse haben. Das sollte man erstens mal anfangen zu ignorieren, glaube ich. Ne? Denn diese Aufmerksamkeitsökonomie, wir kriegen sie ja vom amerikanischen Präsidenten immer vorgemacht. Ne? Der haut da immer ein Ding raus und alle regen sich auf. Was würde denn passieren, wenn wir uns nicht aufregen? Dann würde gar nichts mehr passieren und dann funktioniert das nicht mehr. Und übrigens, wenn man das Verhalten von diesen Leuten so interpretiert, dass sie das nur machen, um aufzufallen, dann sieht das plötzlich ganz anders aus. Dann sagt man, ja klar, müssen die irgend so einen Blödsinn raushauen, sonst wird sich ja keiner aufregen. Also so. Von dieser Aufregungsökonomie hin zu einem Narrativ, was ein positives Zukunftsbild vermittelt, ist die kerngesellschaftliche Aufgabe, die wir haben. Wir haben jetzt viel darüber gesprochen, warum es genügend Gründe gibt, so optimistisch zu sein. Ne, warum unser Leben eigentlich immer besser wird. Ne? wir zerstören uns mit diesem Problemnarrativ selber ohne Grund, ohne vernünftigen Grund. So, deswegen müssen wir auch da anfangen und sagen, okay, ne, also ich schaue mich mal, also erstmal, ich würde sagen, ich habe Glück gehabt in diesem Leben, ne, bin in eine coole Familie reingeboren, in einem coolen Land. Ich meine, DDR war jetzt nicht das coolste Land, ne, aber irgendwie hat es ja geklappt, ne? Und here we are, ne? Und wir haben so viel Substanz, ne? Also wie gesagt, Schokoladenfabrik, ne? Die Leute, die zu uns kommen und mit ihren Projekten, die sich bei den Challenges melden und so weiter, gibt es ja jede Menge, die hört und sieht bloß keiner. Und ich glaube sogar, dass die überwiegende Mehrheit durchaus so denkt, wenn sie sich mal damit beschäftigt, nur so zugekleistert wird mit dem Schwachsinn, ne, den die Akteure der Aufmerksamkeitsökonomie uns um die Ohren ballern, dass sie selber nicht mehr dran glauben. So diese Distanz dazu kann ich nur empfehlen.
Definitiv. Die positiven Geschichten müssen wir und können wir auch selber schreiben. Zum Schluss habe ich eine Frage. Was gibt dir Hoffnung? Gerade jetzt in einer Zeit voller Krisen überall, also weltweit.
Menschen. Ich bin, auch wenn es das nicht immer leicht ist, ein Menschenfreund. manchmal denkt man sich an komische Spezies, ne? Aber man trifft halt von unserer Spezies doch echt viele Exemplare, wo man sagt, die rocken das Boot. Ne? Und so unendlich viele brauchen wir ja gar nicht. Ne? Also viele Leute wollen einfach ihr Leben leben und in Ruhe gelassen werden. Und das ist ihr gutes Recht. Ne? Aber viele, viele sind eben auch anders. Ihr habt ja viele in eurem Podcast, die einfach sagen, nee, also ich will mich hier wirklich engagieren mit meinem Leben, mit meiner Existenz, mit allem, was ich tue, dass die Welt besser wird. Und wenn man mit den Leuten zu tun hat, die reißen einen ja mit. Ne? Da wirst du ja, kannst du sagen, Gott, reg ich mich eigentlich auf, sehr geil, dann lass uns das machen, wie kann ich helfen? Das macht mir Hoffnung, dass es von diesen Menschen so viele gibt. Mir macht es Hoffnung, dass wir in Europa ein hochattraktives Gesellschaftssystem geschaffen haben. In Zeiten der Aufklärung, dann die Wissenschaft, der daraus resultierende Wohlstand, die daraus resultierende Demokratie, das humanistische Fundament, auf dem wir stehen, dass wir uns um uns kümmern. Und das spürt man, nicht nur in Köln, hier spürt man es besonders, hier sind alle sehr nett miteinander, in Berlin manchmal nicht so, aber trotzdem überall cool. Und wenn ich nach London oder Paris oder Bologna oder so fahre oder nach Prag oder Belgrad oder sonst was, überall spüre ich das. Wir sind uns da gleich. Wir sind Menschen und wir mögen Menschen, wir mögen uns. Auch wenn es immer Ausreißer gibt, worüber die Presse dann berichtet, im Großen und Ganzen kommen wir ganz schön gut miteinander klar und wollen eigentlich in die gleiche Richtung. Und dieses Fundament von Europa macht mich dann auch für Europa optimistisch, dass wir eine gute Zukunft vor uns haben.
Wow, Raphael, also nicht nur Technokrat und wir schaffen durch Technologie die großen Lösungen und Herausforderungen unserer Zeit endlich aufzulösen, sondern wir schaffen es vor allem durch den Menschen, weil du an das Gute im Menschen glaubst und an die Werte, die wir uns in Europa aufgebaut haben und die wir noch stärken und auch verteidigen können. Danke für dieses wahnsinnig inspirierende Gespräch und diesen Abschluss.
Sehr gerne.
Danke sehr.
Danke, danke euch.
Das war Inspiration Gap. Danke fürs Zeitnehmen und Zuhören.
Inspiration Gap ist eine Produktion von Storyhouse Entertainment. Executive Producer und Redaktion Sarah Jurs.
Werbung.
In jeder Folge dieser Staffel geht es um Menschen, die den Mut haben, etwas zu bewegen. Mit einem klaren Ziel, aber ganz unterschiedlichen Werdegängen. Was dabei immer wieder deutlich wird, wer wachsen will, braucht nicht nur gute Ideen, sondern Systeme, die mitwachsen. Prozesse, die nicht bremsen, sondern frei machen fürs Wesentliche. Und genau da setzt Odoo an. Als Partner dieser Staffel und als Plattform für alle, die nicht im Tagesgeschäft stecken bleiben, sondern was bewegen wollen.
Danke an Odoo für die Unterstützung.